Ich lese jetzt den Text aus der Bibel, 2. Mose, der dann die Grundlage für die Predigt bildet. Und sie brachen von Elim auf, und die ganze Gemeinde der Israeliten kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Sinai liegt. Am 15. Tag des 2. Monats nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Da murrte die ganze Gemeinde der Israeliten gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen zu ihnen: Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen, als wir uns satt essen konnten an Brot. Ihr aber habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Gemeinde den Hungertod sterben zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich lasse euch Brot vom Himmel regnen, und das Volk soll hinausgehen und sammeln, was es für jeden Tag braucht, damit ich es auf die Probe stellen kann, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Wenn sie aber am 6. Tag zubereiten, was sie einbringen, wird es doppelt so viel sein, wie sie sonst an einem Tag gesammelt haben. Da sprach Mose und Aaron zu allen Israeliten: Am Abend werdet ihr erkennen, dass es der Herr war, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, denn er hat euer Murren gegen den Herrn gehört. Dann sprach Mose zu ihnen: Niemand hebe etwas davon bis zum Morgen auf. Sie aber hörten nicht auf Mose, und einige hoben davon bis zum Morgen auf, aber es wurde voller Würmer und stank. Da wurde Mose zornig über sie. So sammelten sie es morgen für morgen, jeder so viel, wie er zum Essen brauchte. Sobald aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Am 6. Tag aber sammelten sie doppelt so viel Brot, 2 Gomer für jeden Einzelnen. Da kamen alle Vorsteher der Gemeinde und berichteten es Mose. Er sprach zu ihnen: Das ist es, was der Herr gesagt hat. Morgen ist ein Feiertag, ein heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, das backt. Wenn ihr kochen wollt, und was ihr kochen wollt, das kocht. Alles aber, was übrig bleibt, legt euch zurück, um es bis zum Morgen aufzubewahren. Und sie legten es bis zum Morgen zurück, wie Mose geboten hatte. Und es begann nicht zu stinken, und es waren keine Maden drin. Da sprach Mose: Esst es heute, denn heute ist ein Sabbat für den Herrn. Heute werdet ihr auf dem Feld nichts finden. 6 Tage sollt ihr sammeln, aber am 7. Tag ist Sabbat, und da wird nichts da sein. Am 7. Tag aber gingen einige aus dem Volk hinaus, um zu sammeln, doch fanden sie nichts. Da sprach der Herr zu Mose: Wie lange weigert ihr euch nun schon, meine Gebote und Weisung zu halten? Seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben, darum gibt er euch am 6. Tag Brot für 2 Tage. Jeder bleibe, wo er ist, am 7. Tage verlasse niemand seinen Platz. So ruhte das Volk am 7. Tag.
Alle, die es noch nicht gemacht haben, aber es gerne machen möchten, dürfen ihre Masken absetzen. Und ich bete zum Anfang der Predigt. Herr, ich danke dir für diesen Sonntag, ich danke dir für diesen freien Tag. Ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen, im Freiraum in der Box und vor den Livestream und auf dein Wort hören dürfen. Ich bitte dich, dass du diesen freien Tag nutzt und auch ja, diese Predigt jetzt nutzt, dass du wirklich durch mich sprichst, Herr. Amen. In 2 Wochen ist schon unser letzter Sonntag vor der Sommerpause. Dann haben wir 4 Wochen Sommerpause, das heißt, wir feiern keine Gottesdienste. Und in dieser Zeit haben wir uns überlegt, oder hat Tamara sich überlegt, beschäftigen wir uns doch noch mit der göttlichen Pause, mit dem Sabbat, mit dem von Gott verordneten Ruhetag. 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du ruhen. Und letzte Woche haben wir von Joe schon eine Predigt zu dem Thema gehört, dass es beim Sabbat darum geht, sich wirklich zu erholen. Dass man richtig zur Ruhe kommt, sich vielleicht ein Ritual überlegt, dass man ja diesen Tag wirklich nutzt, sich erholt und auch wiederhergestellt werden kann. Ja, dass man zu alten Kräften kommt und dann so die Alltagsaufgaben in der nächsten Woche wieder voller Kraft aufnehmen kann. Und davor haben wir von Tamara gehört, dass der Sabbat ein Geschenk Gottes ist. Ja, ein Geschenk von Gott, um uns von allem Druck, von allem Stress zu befreien, weil er uns das verordnet und sagt, hey, denk nicht darüber nach, sondern entspann dich, du darfst dich gerne ausruhen. Ich schenke dir diesen Tag, damit du dich ausruhen darfst. Ja, ich habe schon genug getan, ich tue auch noch etwas, auch wenn du ruhst, egal wie viel du getan hast, ich schenke dir diesen Tag als Ruhetag. Und heute soll es in der Predigt darum gehen, wie Gott diesen Sabbat nutzt, um etwas in uns zu verändern. Ich werde ein Bild verwenden, was Joe auch in seiner Predigt benutzt hat, was ich aber noch ein bisschen umwandeln werde. Joe hat in seiner Predigt davon gesprochen, dass der Sabbat dass er den nicht so als einen Pauseknopf versteht, sondern als einen Reset-Knopf. Nicht einen Pauseknopf, den ich einmal kurz drücke, ein bisschen runterfahre und ein bisschen entspanne und dann eigentlich genauso weitermache wie vorher, sondern dass ich mich wirklich erholen kann und ja wieder zu alten Kräften kommen kann. Und ich möchte mir diesen Reset-Knopf, diesen Reset-Tag, diesen Sabbat anschauen und dabei betrachten, anhand dieses Textes, wie Gott diesen Tag nutzt, um das Volk zu verändern. Ich werde mir im ersten Teil meiner Predigt diesen Text nochmal genauer anschauen. Der war ja etwas lang und ich versuche, den nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, ein bisschen zu erklären, was da eigentlich passiert und wie Gott diesem Volk hilft, einen neuen Weg zu gehen. Wie Gott den Menschen dort einen Blick gibt, ihnen seinen Blick zeigt, ihnen eine neue Perspektive offenbart, mit ihnen einen neuen Weg geht. Und welche Rolle dabei dieser Sabbat spielt, wie wichtig dieser Tag der Ruhe bei diesem Veränderungsprozess ist. Und in dem zweiten Teil der Predigt möchte ich schauen, wie das Ganze für uns funktionieren kann. Also, wie funktioniert der Sabbat bei uns? Wie stößt Gott bei uns Veränderungen an und welche Rolle spielt dabei der Sabbat? Aber wie gesagt, erstmal die Geschichte, was passiert da eigentlich? Also das Volk ist jetzt aus Ägypten herausgeführt worden von Gott durch Mose und sie sind jetzt schon so 1,5 Monate unterwegs und kommen dann in diese Wüste Sin. Ja. Vorher waren sie 400 Jahre Sklaven und Sklavinnen in Ägypten, das heißt über Generationen hinweg. Und jetzt sind sie einen Monat frei, kommen in diese Wüste, merken, dass ihre Essensvorräte knapp werden und die logische Konsequenz ist dann, dass sie erstmal anfangen rumzujammern. Ja. Fällt nichts Besseres ein, ans rumzuheulen und sich wieder zurückzuwünschen nach Ägypten, zu diesen nicen Fleischtöpfen. Ja, da war es doch noch gut, da ging es uns gut, können wir da nicht wieder zurück? Und Gott sagt ihnen so, passt auf, ich kann das gut verstehen, ihr habt Hunger, ihr habt auch Angst. Wir gehen aber nicht zurück nach Ägypten, wir gehen hier diesen Weg und ich werde euch auf diesen Weg versorgen. Ihr werdet sehen, dass ich auf diesem Weg mit euch bin. Ich gebe euch abends immer Wachteln, das sind so Zugvögel, die da scheinbar durch dieses Gebiet durchreisen und abends dann zur Ruhe kommen und müde sind. Die können also einfach gefangen werden. Und morgens gibt es dann immer Manna. Das ist so ein Tau oder so ein Harz an Pflanzen, das dann morgens noch hart ist und gut gesammelt werden kann und dann scheinbar verkocht werden kann oder auch zu Brot hergestellt werden. Und das kriegt das Volk jetzt jeden Morgen und wird versorgt von Gott. Und sie sammeln so das erste Mal ihre Eimer voll und dann sagt Mose, okay, passt auf, es ist voll gut, ihr habt gut gesammelt und lasst davon nichts übrig. Ja, das ist genauso viel, wie ihr braucht. Genießt das, esst das und lasst davon nichts übrig. Und was machen sie? Sie lassen was übrig. Ja. Sie lassen etwas übrig, weil sie denken, vielleicht horten sie ein bisschen was für den nächsten Tag. Und was ist am nächsten Tag? Alles ist schlecht, stinkt und ist voller Würmer. Also haben sie daraus gelernt und sagen sich, okay, wir lassen nichts mehr übrig. Und das scheint die nächsten Tage gut zu funktionieren. Also davon steht nichts mehr, dass irgendwelche Probleme noch auftreten. Aber dann am sechsten Tag, dann ist es immer so, dass die Obersten scheinbar, die Vorsteher, so überprüfen, wie viele Leute so gesammelt haben, damit das, was mehr gesammelt wurde, also die Leute, die mehr gesammelt haben, als sie brauchen, ein bisschen was abgeben an die Leute, die weniger gesammelt haben, als sie brauchen, sodass alle genug haben. Sondern am sechsten Tag gehen sie irgendwie vom Haus zu Haus vielleicht und gucken, wie viel haben die Leute gesammelt und merken so, okay, die Person hat mehr gesammelt, die Person hat auch mehr gesammelt und dann rechnen sie zusammen und merken so, es ist einfach doppelt so viel, wie das ganze Volk braucht. Und okay, sie wissen, wenn sie das übrig lassen, dann wird es schlecht, dann wird es stinkig und voller Würmer. Also gehen sie zu Mose und berichten ihm davon. Sagen so, yo Mose, es ist irgendwie die doppelte Menge, was machen wir damit? Wir wollen jetzt nicht, dass alles stinkt in unseren Häusern. Und dann sagt Mose, ja, pass auf, das hat Gott mir schon gesagt, aber ich sage es euch jetzt, damit ihr es wisst, morgen ist ein freier Tag. Morgen ist der Sabbat. Morgen sollt ihr ruhen, euch ausruhen und kein Manna sammeln. Deswegen habt ihr jetzt die doppelte Menge, dass ihr die Hälfte heute essen könnt und morgen die andere Hälfte und es wird nicht schlecht werden. Und dann wird es tatsächlich nicht schlecht und es ist dieser Ruhetag, der Sabbat, und sie sollen eigentlich nicht rausgehen und was sammeln, und am nächsten Morgen, am Sabbatmorgen, gehen trotzdem einige raus und schauen, ob es nicht noch irgendwo Manna zu sammeln gibt. Und dann sagt Gott, Mann, Leute, es ist der Sabbat, ich bringe heute kein Manna und ihr sollt euch ausruhen. Bleibt zu Hause, entspannt euch, ihr sollt nicht arbeiten. Und dann schaffen es sie endlich, schafft das Volk es endlich, den Sabbat zu feiern, zur Ruhe zu kommen und sich zu entspannen. Aber bis dahin stellt sich das Volk immer wieder ziemlich blöd an. Ja? Immer wieder sind so kleine Fehltritte, es ist eigentlich klar, was sie machen sollen, und sie machen genau das Gegenteil. Und es wirkt so beim ersten Lesen wieder so, man liest irgendwie diese Leute und was sie so machen und man denkt sich, oh Mann, stellen die sich eigentlich blöd an. Aber wenn man mehr versteht, wo die eigentlich herkommen und was ihr Wesen und ihre Identität ausmacht, dann versteht man das, warum sie eigentlich so handeln und warum sie sich diese Fehltritte erlauben. Denn bevor, die sind zwar jetzt schon so einen Monat unterwegs mit Gott und Mose in der Wüste und haben eine gute Zeit gehabt, ja, Gott hat einige Wunder erlebt, sie wissen, dass Gott bei ihnen ist, aber vorher waren sie einfach 400 Jahre lang Sklaven und Sklavinnen. Das bedeutet, dass alle ihre Bekannten, ihre Eltern, ihre Kinder, über Generationen hinweg, alle, die sie kannten, Sklaven und Sklavinnen waren. Das macht sie viel mehr aus als dieser Monat, mit dem sie jetzt mit Gott unterwegs waren und Wunder erlebt haben. Ihre Identität ist einfach so vom Sklavensein bestimmt. Ihre Denkweise ist vom Sklavensein bestimmt. Und wenn man jetzt die Geschichte sich nochmal betrachtet, kann man mehr verstehen, warum sie eigentlich so handeln und warum sie sich diese Fehltritte erlauben. Ja, ganz einfach, dass sie überhaupt die Angst haben, als sie dann in die Wüste sind kommen, dass sie dann Hunger kriegen und Angst haben könnten, dass sie verhungern. Naja, wenn du jeden Tag immer nur die Arbeit erfüllst, die dir dein Herr aufträgt, wenn du gar keine Perspektive für dein Leben hast, weil du einfach nicht weißt oder beziehungsweise genau weißt, was du dein Leben lang tun wirst, dann fängst du nicht an, darüber nachzudenken, wie dein Leben irgendwie sein könnte. Dann machst du dir keine Hoffnung auf Änderung oder Verbesserung, weil es klar ist, was du tun wirst, was deine Kinder tun werden. Ihr werdet lebenlang Sklaven und Sklavinnen sein. Das heißt, sie haben nie gelernt, eine Perspektive zu entwickeln, eine Hoffnung zu entwickeln, über den Tellerrand hinauszuschauen sozusagen. Ja, und dann kommen die in diese Wüste, ihre Essensvorräte werden knapp und ich sag mal, so eine Wüste bietet jetzt nicht das beste Potenzial, um irgendwie Hoffnung zu schenken. Wenn du so eine riesen Wüste siehst und kein Ende siehst und nur trockenes Land vor dir siehst, dann ermöglicht das gerade nicht, dass du neue Hoffnung schöpfen kannst, neue Perspektiven entwickeln kannst. Und erst recht nicht, wenn du das nie gelernt hast. Das Volk, dem Volk ist es nicht möglich, einen neuen Weg zu sehen, weil ihre Sklavenidentität zu sehr davon geprägt ist, keine Perspektive zu entwickeln. Und Gott antwortet darauf und sagt, er macht sie auch gar nicht an und sagt so, oh, was seid ihr für ein unverständiges Volk, ihr jammert schon wieder rum, Mann, seid doch mal mehr dankbar oder sowas. Nein, sondern er antwortet direkt und sagt, alles klar, ich kann das gut verstehen, ich werde euch aber versorgen. Und damit ihr das nicht irgendwie in die Länge glauben müsst, sondern einfach jetzt erleben könnt, jeden Tag aufs Neue, werdet ihr jeden Tag Manna ernten können. Ich werde euch jeden Tag, jeden Morgen dieses Manna schenken und ihr könnt jeden Tag euch sicher sein, dass ich bei euch bin, dass ich euch begleite und euch auf diesen neuen Weg, den ich euch zeigen möchte, begleiten werde, euch den Schritt für Schritt zeigen werde. Und dass sie sich dann so blöd anstellen und nachdem Mose eigentlich klar sagt, sie sollen nichts übrig lassen, dann aber was übrig lassen, das ist dann doch eigentlich wirklich dämlich, weil sie müssten doch wissen, als Sklaven und Sklavinnen, dass sie gehorsam sein sollen. Aber ich glaube, was noch viel tiefer in ihrem Denken und in ihrer Identität drin steckt, ist, dass sie einfach arm waren, dass sie nie genug hatten, dass ihre Herren vielleicht auch willkürlich weniger gaben, als sie brauchten und dann einigen Tagen einfach gar nichts gaben, sodass sie einfach wussten, wie es ist, mit wenig auszukommen. dass sie einfach wussten, wie sie wenig Essen für lange Zeit strecken konnten und das gut aufbewahren konnten, dass es auch für die nächsten Tage reicht. Dann ist es doch verständlich, dass wenn sie das erste Mal genug zu essen haben, dass sie mit diesem Reichtum nicht klarkommen und erstmal in ihr altes Muster geraten und anfangen, das zu horten und für die nächsten Tage aufzubewahren zu wollen. Und auch dort reagiert Gott wieder. Diesmal etwas unschöner, weil er lässt das gute Essen erstmal vergammeln und Würmer drin kommen. Aber das ist nur der eine Teil, denn dann sagt er auch direkt darauf, aber nächsten Tag, am nächsten Morgen wird es wieder frisches Manna geben. So lernt dieses Volk irgendwie zu lernen, auf Gott zu vertrauen, darauf zu vertrauen, dass Gott sie versorgt. Und dann ist der Sabbat. Und auch da kriegen es einige wohl nicht hin. Denn es heißt, sie sollen ruhen und nicht arbeiten. Und was ist das Erste, was sie morgens machen? Sie treten vor ihr Haus und schauen, ob sie nicht irgendwo Manna zu ernten finden. Auch wieder, weil sie es einfach nicht gewohnt sind, nichts zu haben. Oder überhaupt, weil sie es nicht gewohnt sind, etwas zu haben. Weil sie gerne mehr haben möchten und vielleicht Angst haben, dass dann wieder morgen etwas nicht kommt. Und gerne mehr haben möchten, das Manna ernten sollen. Oder vielleicht auch ganz einfach, weil sie als Sklaven und Sklavinnen nie einen freien Tag hatten. Du arbeitest jeden Tag, da gibt es keinen freien Tag. Dass sie das einfach nicht gewohnt waren, sich wirklich einen Tag der Ruhe zu gönnen. Und hier reagiert Gott wieder und sagt ihnen nochmal klipp und klar, hey Leute, ich möchte nicht, dass ihr arbeitet, deswegen schicke ich euch kein Manna. Und ehrlich gesagt wäre es mir am liebsten, dass ihr direkt ganz zu Hause bleibt. Dann kommt ihr gar nicht in die Gefahr, irgendwie was zu arbeiten zu wollen, sondern dann werdet ihr wirklich ruhen und zur Ruhe kommen und entspannen können. Schritt für Schritt in dieser Geschichte hilft Gott diesem Volk, ihre unfreie Sklavenidentität abzulegen und Schritte zu gehen in eine neue Identität, in eine freie Identität. Und ich glaube, dass dieser Sabbat nicht nur ein Teil, ein Schritt in diesem Prozess ist, dass sie lernen müssen, irgendwie was ein freier Tag ist und es irgendwie ablegen können, sondern ich glaube, dass der Sabbat ganz bewusst am Ende kommt und hier den Höhepunkt dieser Geschichte bildet. Das ist der Höhepunkt, dass sie es am Ende dieser Woche schaffen, den Sabbat zu feiern und sich auszuruhen. Der Sabbat ist ja der entscheidende Moment, wo sie das wirklich verstehen können. Weil bisher sind es auch wieder Anordnungen eigentlich nur, die Gott ihnen hier gibt. Sammelt morgens Manna, lasst nichts davon übrig und entspannt euch am siebten Tag. Das sind klare Anordnungen, die es wieder zu erfüllen gilt. Und es macht nicht frei. Wenn man sich nur an Anordnungen hält, dann entwickelt man wieder eine neue Identität, die aber nicht frei ist. Aber das ist nicht das Ziel, das Gott hier verfolgt. Gott möchte wirklich, dass sie frei sind und dafür ist dieser freie Tag so entscheidend, denn dort kann das vertieft werden. Da kann es verstanden werden. Da kann verarbeitet werden, welche Prozesse Gott in der Woche bei ihnen losgetreten hat. Dort können sie verstehen und vertiefen und kann wirklich befreit werden durch Gottes Blick, durch Gottes Perspektive. Und das zeigt sich auch daran, dass es hier nicht das einzige ist oder der erste und einzige Sabbat, den sie hier feiern und die einzige Woche, die sie so leben, sondern dass es 40 Jahre so läuft. Gott schickt 40 Jahre dieses Manna 6 Tage lang und am 7. Tag nichts, damit sie ruhen. Damit sie wirklich über diesen langen Prozess verstehen können und vertiefen können, was Gott in sie hineingelegt hat und wie eine freie Identität funktionieren kann. So geht Gott in dieser Geschichte mit dem Volk um, hilft ihnen Schritt für Schritt aus ihrer Sklavenidentität herauszutreten und mit ihm einen neuen Weg zu gehen. Und die Frage ist jetzt, wie funktioniert das bei uns? Wie geht Gott mit uns diese Schritte? Wie stößt Gott bei uns solche Prozesse ein? Und wie nutzt Gott den Sabbat, dass wir das wirklich vertiefen und verstehen können? Und wie das Ganze aussehen kann, wie wir mehr von Gottes Perspektive für unsere Identität, für unser Leben sehen können, möchte ich euch einen Vers geben, einen klaren Hinweis. Dieser Vers sagt es eigentlich klipp und klar, wie wir uns verhalten sollen, nur leider ist er super unpraktisch. Ja, aber ich lese ihn trotzdem vor, der steht in Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Ganz klar, ganz einfach, oder? Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Eine klare Anweisung, wie wir uns verhalten müssen, wie wir mehr von dem verstehen, wie Gott sich unser Leben vorstellt. Nur leider ist das überhaupt nicht einfach. Leider ist es überhaupt nicht praktisch, sich einfach nicht auf den Verstand zu verlassen. Ich glaube, dass es genau das ist, was Gott dem Volk Israel in der Wüste mehr oder weniger gesagt hat. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, nicht auf deinen Sklavenverstand, nicht auf deine Sklavenidentität, nicht was du glaubst, was richtig ist, sondern fang an, auf mich zu vertrauen. Und es gilt auch für uns. Das gilt auch für unsere Identität, nicht auf die Dinge, die wir glauben, die richtig sind, uns zu verlassen, nicht die Dinge, die vielleicht ja, uns in unserer Identität unfrei machen, sondern auf den Herrn zu vertrauen. Und ich glaube, oder mir geht es auf jeden Fall so, dass verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, mich selber schon alleine dieser Satz so hart triggert. Ich glaube, dass das ein Teil unserer Kultur ist, dass wir uns auf unseren Verstand verlassen sollen, dass wir ihn benutzen sollen und Sachen zu überprüfen. Ja, wenn ich mich nicht auf meinen Verstand verlasse, dann glaube ich noch irgendwelchen komischen Verschwörungstheorien, weil ich die nicht nachprüfe. Oder überhaupt, wenn ich Zeitungsartikel lese oder irgendwas im Internet lese, dann muss ich mich doch auf meinen Verstand verlassen, meine geschärften Sinne nutzen und es nachprüfen. Ich glaube, dass das Teil meiner Identität ist, mich auf meinen Verstand zu verlassen. Wenn ich Entscheidungen treffe, dann klar versuche ich irgendwie, das auch mit Bauchgefühl zu machen und mich auf mein Herz zu verlassen. Aber ihr würdet mir doch zustimmen, dass man trotzdem, auch wenn man eine Entscheidung nach Bauchgefühl trifft, dass man trotzdem den Verstand benutzen soll. Man kann nicht blind einfach eine Entscheidung treffen, sondern man muss sie zumindest einmal überdenken. Ein bisschen darüber nachdenken. Es ist auf jeden Fall Teil meiner Identität, mich auf meinen Verstand zu verlassen. Und deswegen ist diese Aussage erstmal so schwierig. Und ich glaube auch, dass es nicht so einfach umsetzbar ist im Sinne von, dass es schnell geht. Dass ich mich einmal hinsetze, mir einen Moment der Stille nehme, ein Moment der Stille reicht und ein Gebet reicht, dass ich Gott bitte, mich mehr auf ihn zu verlassen und weniger auf meinen Verstand. Ich glaube, dass das ein Lernprozess ist, der längere Zeit braucht. Und dass es auch bei dem Volk Israel so ist. Ich habe schon versucht, als ich die Geschichte so wieder nacherzählt habe, herauszuarbeiten, dass das so ist. Aber ich glaube, dass wir das beim ersten Mal lesen einfach nicht wahrnehmen, dass es alles so leicht wirkt. Ja, sie erlauben sich so ein paar Fehltritte, aber am Ende feiern sie doch den Sabbat und es funktioniert doch gut nach der ersten Woche. Aber wir nehmen die Schwierigkeiten nicht wahr. Wir nehmen nicht wahr, wie lange das dauert. Wir erliegen hier dem Rocky-Phänomen. Ja. Für alle, die das Rocky-Phänomen nicht kennen, und das werden wahrscheinlich alle sein, weil ich es mir ausgedacht habe, erkläre ich euch das einmal. Ja? Das Rocky-Phänomen erleben wir, wenn wir so einen Film gucken, wie zum Beispiel einen Rocky-Film, aber das gibt es auch in anderen Filmen. Da gibt es manchmal so in der Mitte so einen Teil im Film, wo so Szenen ganz schnell aneinander geschnitten sind. Man sieht so irgendwie, wie der Charakter sich irgendwie weiterentwickelt. Es kann irgendwie so ein Film mit Studierenden sein, die dann für eine harte Prüfung lernen. Oder Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die an einem Problem arbeiten und ins Labor gehen und irgendwelche Versuche machen. Oder halt Rocky, der sich für seinen großen Kampf ready macht und er trainiert und dann liegt da so motivierende Musik drunter und man sieht Rocky oberkörperfrei zu verschiedenen Tageszeiten, an verschiedenen Orten, komische Übungen mit dem, was er da zur Verfügung hat zu machen. Und dann am Ende endet diese Szenerie immer damit, dass er irgendwie einen Berg hochläuft oder dass er seinen Trainer überholt und so einen Jubelschrei ausruft. Ja? Oder wenn er durch diese Stadt joggt und dann diese hohen Treppen hochläuft und dann in die Luft springt und einmal richtig jubelt, weil er es geschafft hat. Aber was das Rocky-Phänomen besagt, ist, dass wir nicht sehen, wie anstrengend das eigentlich ist. Dass wir im ersten Moment nicht wahrnehmen, wie anstrengend das ist. Wir sehen Rocky nicht am Morgen aufwachen mit Muskelkater, sodass er sich gar nicht bewegen kann. Wir sehen Rocky nicht, wie er aufwacht und Angst hat vor seinem großen Kampf, wo er Zweifel hat, dass er diesen Kampf überhaupt gewinnen kann. Wir sehen nur, wie er motiviert immer weiter trainiert und am Ende einen kleinen Erfolg hat und diesen Jubelschrei ausruft. Und was wir auch nicht sehen, ist, wie lange das eigentlich dauert. Ja, es sind vielleicht ein paar Tage, sind es vielleicht Wochen, Monate. Das nimmt man durch diesen Zusammenschnitt alles nicht wahr. Und so ist es vielleicht auch bei dieser Geschichte, dass wir erstmal nicht wahrnehmen, wie anstrengend es eigentlich ist, wie viel da bewegt werden muss, wie viel Zeit es eigentlich braucht. Hier in dieser Geschichte wirkt es so wie eine Woche, aber eigentlich wissen wir oder steht in der Bibel, dass es 40 Jahre gedauert hat. 40 Jahre, bis sich die Identität tatsächlich verändert hat. Und trotzdem glaube ich und bin ich davon überzeugt, dass es genau wichtig ist, diesen Sabbat zu halten. auch wenn es manchmal anstrengend ist, auch wenn es lange Zeit dauert und man erstmal nicht merkt, wie man verändert wird und welche Prozesse Gott in einen losschlägt. Dass man da dranbleiben muss und dass es erstmal länger dauert und anstrengend ist. Und das ist für mich aber trotzdem logisch, dass Gott diesen Ruhetag nutzt. Diesen Ruhetag nutzt, wo ich wirklich entspannen kann, zur Ruhe kommen kann und mich so resetten kann. Ganz simpel glaube ich einfach, dass an einem Tag, ja, ich weiß nicht, wann ihr euren Ruhetag so macht, wann ihr euch diese 24 Stunden nehmt oder ob ihr euch sie überhaupt nehmt, aber bei mir ist es tatsächlich oft der Sonntag. Und am Sonntag kann man zum Glück nicht einkaufen gehen. Und selbst wenn ich es mal an einem anderen Tag mache, bin ich so froh oder nehme ich es mir vor, nicht einkaufen zu gehen, weil ich einfach keine Lust habe, mich an einem freien Tag in einen völlig überfüllten Supermarkt zu stellen, meine Schutzmaske aufzuziehen und mir zu überlegen, was ich jetzt die nächsten Tage vielleicht brauche. Das ist so gut, dass es diesen freien Tag gibt. Und vielleicht nutzt Gott genau diesen Tag für dich, dass du an diesem Tag über dein Konsumverhalten nachdenken kannst. Dass Prozesse, die in der Woche schon mal losgestartet sind, dass du dich über eine Werbung oder irgendwie sowas aufgeregt hast, dass du einfach in der Ruhe, wo du dir eigentlich keine Gedanken machen musst, dir Gedanken machen kannst darüber, wie du eigentlich konsumierst, was du einkaufst und wie Gott es sich vielleicht vorstellt, wie du einkaufen möchtest. Oder anders, wenn du vielleicht auf der Arbeit bist und einen Arbeitskollegen oder eine Arbeitskollegin hast, die dir tierisch auf die Nerven geht und ihr geratet immer aneinander und du kommst von der Arbeit, bist genervt, gestresst und musst erstmal Dampf ablassen. Zum Glück gibt es so einen Ruhetag, so 24 Stunden, wo du dieser Person nicht begegnen musst, wo du dich nicht über sie aufregen musst, wo sie dich nicht nervt und wo du auch keinen Dampf ablassen musst. Aber vielleicht kann das genau der Tag sein, an dem du darüber nachdenkst, wo dir Gott einen neuen Gedanken in dein Herz pflanzt und du dann am Montag, am nächsten Tag dann in die Arbeit gehen kannst und eine andere Haltung, eine neue Haltung an den Tag legst, die dir Gott vielleicht aufs Herz legt. In der Vorbereitung für diese Predigt ist mir aufgefallen, dass ich noch nie in meinem Leben Tagebuch geschrieben habe. Aber es kam mir so sinnvoll vor, Tagebuch zu schreiben. Vielleicht nicht jeden Tag, aber vielleicht genau an diesem Tag, an dem ich nicht über diese ganzen Sachen nachdenken muss, an dem sie mich nicht belasten, weil sie nicht akut sind, aber ich mir die Zeit nehmen kann, um darüber nachzudenken und mich von Gott mit neuen Gedanken beschenken lassen kann. Ich glaube, dass genau so Gott den Sabbat benutzt. Dass er genau so den Sabbat in dieser Geschichte benutzt. Dass er dieses Volk hilft, aus ihrer Sklavenidentität herauszutreten, in eine freie Identität, einen neuen Weg zu gehen und den mit Gott zu beschreiten. Und ich glaube, dass Gott das auch mit uns tun möchte. Dass Gott diesen Sabbat nutzen möchte, immer wieder, dass wir mehr von seiner Perspektive verstehen können. Das Ganze ist aber nur ein Aspekt des Sabbats. Wir haben schon, wie ich am Anfang der Predigt gesagt habe, schon zwei Predigten zu dem Thema gehört. Joe hat darüber gepredigt, dass es ein Sabbat ist, dass es ein Tag sein soll, an dem man sich wirklich erholt, an dem man sich Dinge vornehmen kann und Dinge tun kann, die einen einfach erholen, die einen gut tun und wieder Kraft geben. Wir haben von Tamara gehört, dass der Sabbat ein Geschenk ist, das uns einfach so geschenkt ist, egal wie viel wir leisten, um uns einfach von unserem Druck, von den Ansprüchen der Welt oder von uns selber freizuschlagen und einfach auszuruhen. Dass der Sabbat ein Geschenk ist, das uns einfach geschenkt wird, egal wie viel wir leisten. Aber dass uns der Sabbat geschenkt ist, weil Gott uns liebt und wir uns nicht verändern müssen. Aber Gott uns trotzdem diesen Sabbat auch schenkt und ihn nutzen möchte, um uns zu verändern, um uns befreit zu machen, um uns etwas zu schenken, das uns gut tut für unsere Identität. Oder wie Elias das so schön in seiner Begrüßung gesagt hat, es ist gut, wie du bist, aber du darfst dich auch verändern. Und ich glaube, dass Gott diesen Sabbat nutzen möchte, um uns zu verändern, um uns zu befreien. Amen.